Ich möchte Sie herzlich begrüßen heute Abend. Schön, dass wir uns wiedersehen können nach mehr als einem Jahr. Ich habe eine besondere Aufgabe bekommen, über die Psalmen zu sprechen und habe schon ein bisschen Zittern dabei, denn das ist ein großes Buch. Nun, wir werden nicht alle 150 Psalmen in dieser Woche lesen, aber ich möchte gerne ein bisschen hineinführen auch in die hebräische Poesie. Und das ist was besonders Schönes. Meine Frau hat früher oft zu mir gesagt, predige doch einmal über die Psalmen. Und da habe ich ihr immer wieder gesagt, ich kann mit den Psalmen nichts anfangen. Das sind einfach Lieder. Ich kann da nicht drüber predigen. Das liegt mir nicht, die Psalmen. Und dann war ich mal vor einiger Zeit schon bei einer Vorlesung von einem Bruder, der über die Psalmen gesprochen hat. Es waren da einige Studenten und ich durfte da auch mit dabei zuhören. Und da hat er uns einiges gezeigt. Der Bruder hieß Dr. Koreva, aus Holland. Und hat uns einiges gezeigt in den Psalmen. Und da begann ich mitzuschreiben und dann tat mir die Hand weh vom Mitschreiben. Ich wollte nichts verpassen von dem, was er gesagt hat. Das war so eine große Freude. Und ich habe das Anliegen, ein bisschen etwas weiterzugeben, auch von dem, was ich da gelernt habe. Der Psalter, so nennt man diese 150 Psalmen, 150 Lieder, das ist eine Liedsammlung. Und manchmal denkt man sich, das ist alles einfach Kraut und Rüben durcheinander gemischt und das wurde halt einfach irgendwie gesammelt und fertig. Aber dem ist nicht so. Diese Psalmen sind eine ganz durchdachte Sammlung und jeder Psalm steht an genau dem Ort, wo er steht. Keiner ist an der falschen Stelle. Und das war nicht irgendwie ein Würfelspiel, um diese vielen Lieder zu sammeln. In unserem Liederbuch gibt es auch eine gewisse Ordnung. Und hier gibt es auch eine Ordnung. Das große Thema, das uns beschäftigen wird diese Woche, ist Gottes Bund mit David. In Psalm 132 lesen wir, Psalm 132, Vers 11. Jahwe hat David geschworen, in Wahrheit, er wird nicht davon abweichen. Von der Frucht deines Leibes will ich auf deinen Thron setzen. Und wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und meine Zeugnisse, die ich sie lehren werde, sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen, auf ewig. Es geht um eine großartige Verheißung, die Gott dem David gegeben hat. Wir lesen auch davon in 2. Samuel Kapitel 7, in den Versen 11 bis 16. Das wollen wir jetzt aber nicht aufschlagen. Es ist diese großartige Verheißung, die Gott dem David gegeben hat, dass er gesagt hatte, ich werde dir ein Haus bauen, ein Königshaus. Und wie wir hier auch gelesen haben, seine Söhne sollen auf seinem Thron sitzen auf ewig. David ist der am meisten Anteil hat von den Psalmen, von diesen Liedern, die wir hier haben in dem Psalter. Etwa die Hälfte aller Lieder sind von David geschrieben, vielleicht sogar einige mehr, die keinen Titel haben oder keine Angabe eines Verfassers haben. Das Wort selber, Psalm, heißt im Hebräischen Tehillim und bedeutet Lobpreisungen, Lobgesänge. Auf Griechisch heißt es Biblos Psalmoi. Biblos heißt Buch und Psalmoi heißt das Buch der Psalmen. Lobgesänge, das Buch der Lobgesänge. Das kommt dreimal im Neuen Testament, wird davon gesprochen, dass der Herr zitiert hat oder dass die Apostel zitiert haben aus dem Buch der Psalmen. Und dieses Buch gehört zur Dichtkunst. Nun, Dichtung, wie schon das deutsche Wort Dichtung sagt, ist Dichtung, ist verdichtete Sprache. Das heißt, in einem Gedicht, da ist alles gedrängt und konzentriert. Wir kennen ja auch andere Gedichte als die Psalmen. Da sind viele wichtige Gedanken in wenigen Worten ausgedrückt. Nichts Unnötiges wird gesagt, jedes Wort ist wichtig, konzentrierte Botschaft. Das heißt, wenn wir die Psalmen lesen werden, müssen wir auf jedes Wort achten, das hier steht. Es ist auch gut, dass wir eine möglichst genaue Übersetzung haben. Wenn wir diese Woche die Psalmen lesen, einige werde ich aus der Übersetzung lesen, die in dem Neuen Testament von Herbert Janssen, wo auch die Psalmen da hinzugefügt wurden, dazu getan wurden, Neues Testament plus Psalmen. Dort ist der Versuch, eine möglichst wortgetreue Übersetzung der Psalmen, sodass wir auch verstehen, was steht wirklich da. Manchmal wird das ungewohnt sein, weil wir ja in unseren von der Gewohnheit her kennen wir die Psalmen ja sehr gut und es klingt noch in unseren Ohren, manche Lieder kennen wir und manchmal klingt es ein wenig fremd, wenn hier ein bisschen anders übersetzt wird, aber sie werden mitkommen, es wird nicht so schwierig sein, es wird nicht kompliziert werden. Lieder prägen unser Denken. Lieder sind sehr wichtig. Was wir singen, ist oft noch prägt sich noch mehr ein, als was wir predigen. Und gerade von daher ist das Liederbuch der Psalmen ein sehr prägendes Buch für die Christenheit seit je, aber auch für das Volk Gottes im Alten Testament. Nicht die Melodie ist das Wichtige und nicht der Rhythmus ist das Wichtige, sondern der Text. Der Text ist das tragende Element und er wird unterstrichen durch die Melodie, durch Wortbetonung, durch gewisse Wiederholung an manchen Stellen. Und eine Melodie macht einen Text feierlich. Und gerade beim Liedersingen merken wir das. Auch jetzt haben wir ein Lied gesungen, mehrere Lieder gesungen. Und da wird der Text durch das Singen unterstrichen und feierlich gemacht. Nicht oberflächlich. Heute leider haben wir moderne Lieder, die haben eine sehr oberflächliche Art. Da ist der Text nicht tiefgehend. Das ist sehr, sehr schade. Wir sollten zurückgreifen zu den guten Liedern, die inhaltsreich sind, die Tiefgang haben. Und so ist es bei den Psalmen. Diese Lieder sind von großem Tiefgang. Es gibt nur ein einziges Lied, das einen ständigen Refrain drinnen hat. Das ist der Psalm 136. Ansonsten gibt es keine so ständige Wiederholungen, dass man eine Zeile immer wieder wiederholt, wie das bei modernen Liedern der Fall ist. Aber im Psalm 136 hat das einen Sinn. Dort ist es ganz bewusst gemacht. Aber ansonsten nicht. Denn seine Güte währet ewiglich, heißt der Refrain im Psalm 136. Immer wieder, denn seine Güte währet ewiglich. Aber in den anderen Liedern merken wir, da ist oft manchmal ist die Geschichte, die besungen wird, manchmal ist es ein Gebet, manchmal ist es eine Lehre, die hier weitergegeben wird. Wir wollen in dieser Woche uns jetzt ein bisschen zuerst allgemein Gedanken machen über den ganzen Psalter. Heute Abend, später werde ich dann einzelne Psalmen mit Ihnen durchgehen und wir werden auch aufmerksam machen auf die schöne hebräische Poesie, dass wir sie verstehen. Zuerst einmal, von wem sind die Psalmen? Ich habe schon gesagt, mindestens 75 Psalmen sind von David. Da steht am Titel oft dem David, also dem David gehörend oder zu David gehörend. Das heißt, von David geschrieben. Er ist der Verfasser. Dann gibt es ein paar Psalmen von Asaf. 12 Psalmen sind von Asaf. Er war ein Sänger zur Zeit von David. Der Psalm 50 und die Psalme 73 bis 83. Das sind 11 Psalme plus 1 plus der Psalm 50, gibt 12. 12 Psalme von Asaf. Dann haben wir 12 Psalmen von den Söhnen Korahs. Das sind die Psalme 42 bis 49. 42 und 43 ist ein Psalm, der gehört zusammen. 42 und 43 ist bei uns zwei Psalmen, aber wenn Sie den Psalm lesen, werden Sie merken, er gehört zusammen. Der 43er ist nur die dritte Strophe von Psalm 42. Und das heißt, wir haben hier von 42 bis 49, das sind 7 Psalmen. Und dann haben wir noch 84, 85, 87, 88 und noch den Psalm von Ethan, Psalm 89, Ethan der Esrachiter, und von Mose, den Psalm 90, und von Salomon, den Psalm 72 und 127. Das sind schon alle. Eine ganze Reihe von Psalmen haben keine Verfasserangabe. Etwa 50, von denen 50 wissen wir von zweien, dass sie von David sind, weil das Neue Testament uns sagt, sie sind von David. Der Psalm 2 und der Psalm 95 haben keine Verfasserangabe, aber sie sind von David, weil im Neuen Testament steht, in Apostelgeschichte 4 und in Hebräer 3, dass sie von David sind. Hebräer 4. Psalm 10 gehört zu Psalm 9, das ist ein Doppelpsalm. Das ist ein ABC, ein alphabetischer Psalm. Der Psalm 9, das sind die erste Hälfte des Alphabets, und Psalm 10 ist die zweite Hälfte des Alphabets, der gehört zusammen. Psalm 9 und Psalm 10. Daher wissen wir, dass Psalm 10 auch von David ist, weil Psalm 9 von David ist und weil sie zusammengehören. Also mindestens diese drei sind von David: der Psalm 10, der Psalm 2 und der Psalm 95. Und die restlichen wissen wir nicht. Ich habe gerade erwähnt, es gibt Psalmen, die gehen nach dem hebräischen Alphabet. Sie dürfen jetzt heute Abend gratis Hebräisch lernen. Also, vor uns auf der Folie habe ich jetzt einen hebräischen Psalm. Psalm 111 ist es. Psalm 111 ist ein Psalm. Die erste Zeile beginnt mit A, die zweite mit B, die dritte und so weiter. Das ganze Alphabet durch bis zum letzten Buchstaben. Der letzte Buchstabe ist das Talet. Nun, das ist natürlich hier auf hebräischen Buchstaben geschrieben, und in unseren Bibeln ist es nicht so übersetzt, dass das erste Wort mit A beginnt. Aber das wäre auch zu schwer für die Übersetzer, dass sie dann jetzt ein Wort finden, das auch mit A beginnt, wenn es im Hebräischen mit A beginnt. Ja, das ist nicht möglich. Aber wir sollen wissen, das ist eine Art der Dichtkunst, dass man einen Psalm singt nach dem Alphabet durch. Die haben nicht Reime, wir haben ja Reime, am Endreime. Ja? Wir haben einen Endreim, der heißt, dass es ähnlich lautet zum Schluss. Bei den Hebräern ist das nicht so. Die haben einen Anfangsreim oder eine Anfangsbetonung. Die Anfangsbetonung ist, dass es nach dem Alphabet geht, aber nicht immer. Aber einige Psalmen sind solche alphabetische Psalmen. Und dazu gehört Psalm 111. Der Psalm 119 auch. Der Psalm 119, der hat 22 Strophen, und jede Strophe hat 8 Verse, und jede Strophe beginnt mit einem Buchstaben des Alphabets. Die ersten 8 Verse beginnen mit A, die zweiten 8 Verse beginnen mit B, die dritten 8 Verse beginnen mit C oder Gimel, ja, und so weiter. Also wenn Sie schauen, im Hebräischen, da müssen Sie übrigens von rechts nach links lesen. Also jetzt müssen Sie umschalten, lesen Sie mal von rechts nach links, und dann werden Sie sehen, dass rechts 8-mal das gleiche Zeichen steht. Das ist ein A, Aleph heißt das. Ja? Das schaut aus wie ein X, aber das ist im Hebräischen ein Aleph. Und dann das zweite, die zweite Hälfte ab Vers 9, dann sehen Sie, das ist immer so ein Bogen, ja? Das ist ein hebräisches B. Ja? Und dann ist es immer gleich. Ja? Und so geht das durchs ganze Alphabet durch. Und das hebräische Alphabet sind 22 Buchstaben. 22 mal 8 gibt, jetzt müssen wir rechnen, 22 mal 8. Ein bisschen schwierig, so später Stunde noch zu rechnen. Also ich sage es jetzt, das gibt 176. Und genauso viele Verse hat der Psalm 119. 176 Verse. Der längste Psalm. Also, es gibt verschiedenartige Psalmen. Hier habe ich es Ihnen aufgeschrieben. Die alphabetischen Psalmen sind der Psalm 9 und 10. Das ist ein Psalm, der gehört zusammen. Das ist ein alphabetischer Psalm. Der Psalm 25, dann der Psalm 34, der Psalm 111 und 112 und 114 und 145. Und natürlich Psalm 119 mit 8 mal A, 8 mal B, 8 mal C und so weiter. Ja. Alphabetische Psalmen. Dann gibt es noch, kann man die Psalmen auch einteilen nach verschiedenen Inhalten. Zum Beispiel gibt es Schöpfungspsalmen. Ein ganz berühmter Schöpfungspsalm ist der Psalm 8 und der Psalm 19 und andere nicht so berühmte sind dann 29, 33, 65, 104 und 148. 7 Schöpfungspsalmen gibt es. So wie es 7 alphabetische Psalmen gibt, plus den Psalm 119, so gibt es 7 Schöpfungspsalmen. Dann haben wir noch Klagepsalmen, wo das Volk Gottes klagt. Da haben wir ganz eine Reihe. Die zähle ich jetzt nicht alle auf. Dann gibt es Klagepsalmen, wo ein Einzelner klagt. Die zähle ich jetzt auch nicht auf. Dann gibt es Bußpsalmen, zum Beispiel der berühmte Psalm 32, wo David Buße tut. Psalm 51, auch der Psalm von David, wo er Buße tut über seine Sünde. Gibt es noch andere Bußpsalmen? 130, 143, 38 und Psalm 6. Dann gibt es noch die ganz berühmten Der Herr ist König-Psalmen. Die sind in den Psalmen 93 bis 99, nicht jeder, aber eine ganze Reihe von 93, 96, 97, 98, die dürfen Sie aufschlagen. Die sind ja so schön. Also, Psalm 93, da heißt es, der Herr ist König. Also in Vers 1, der Herr herrscht als König. Vers 2, fest steht dein Thron. Dann haben wir Psalm 96. Eigentlich könnte man Psalm 95 auch dazu nehmen. Dort steht nämlich, ein großer König ist der Herr. Psalm 95, Vers 3. Dann Psalm 96, Vers 10, sagt unter den Völkern, der Herr herrscht als König. Psalm 97, Vers 1, der Herr herrscht als König. Psalm 98, Vers 6, rufet laut vor dem König, dem Herrn. Psalm 99, der Herr herrscht als König. Und dann gibt es noch auch den Psalm 146, wo vor dem Königtum des Herrn die Rede ist. Psalm 146, Vers 10, der Herr herrscht als König in Ewigkeit. Und dann gibt es noch den Psalm 47, Psalm 47, Vers 9, Gott herrscht als König über die Völker. Diese Psalmen betonen, dass der Herr, dessen Name Jahwe ist, dass er der König ist. Über die ganze Welt. Dann gibt es Stufenlieder. Das ist eine ganz schöne Sache. Wenn ich Zeit hätte, würde ich in dieser Woche noch über die Stufenlieder, aber ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Die Stufenlieder sind sehr, sehr schön. Das sind 15 Stufen. Und man tritt immer eine Stufe höher. Das sind die Psalmen 120 bis 134. Und in der Mitte der Stufenlieder ist der einzige Salomo-Psalm, aus dem 5. Psalmbuch, der einzige Salomo-Psalm, Psalm 127, der ist genau in der Mitte, der König, Salomo. Der Psalm von Salomo geschrieben. 7 plus 1 plus 7. Dann gibt es die Halleluja-Psalmen, die kennen Sie gut. Psalm 111, 112, 113, 115, 116, 117. Die enden oder beginnen mit Halleluja. Manche enden und beginnen mit Halleluja. 135, 146, 147, 148, 149 und 150. Halleluja. Gelobt sei Yahweh. Gelobt sei der Herr. Dann gibt es die Danke, Danket-Psalmen. Auf Hebräisch heißt es Hodu. Hodu kommt von, das Wort hängt zusammen mit Judah. 7 Danket-Psalmen. Psalm 33, Psalm 100, 105, 106, 107, 118 und 135. Die beginnen alle mit Danket. Danket dem Herrn. Dann gibt es noch die Zionslieder. Die Zionslieder, wo besonders Zion besungen wird. Vor allem Psalm 46 und Psalm 48 und 76. Da gibt es noch die Geschichtspsalmen, wo die lange Geschichte Israel, oft sind es ganz lange Psalmen. Psalm 78, ein ganz langer Psalm. Von Asaf, wo die Geschichte besungen wird. Dann gibt es den Psalm 105, auch über die Geschichte. Und Psalm 106 über die Geschichte. Und Psalm 107. Und Psalm 136. Seine Güte währet ewiglich. Da wird dann die Geschichte immer erzählt dazwischen. Dann gibt es noch die Königspsalmen. Die Psalmen, die in ganz besonderer Weise von Gott als König sprechen, wo aber nicht steht, Jahwe ist König, sondern wo einfach Gott als König besungen wird. Vor allem der Psalm 2, habe ich doch meinen König geweiht auf meinem Berge, den heiligen Berge Zion. Und noch andere. Dann gibt es besonders diese Psalmen, die von dem Messias-König sprechen, der von dem Zion aus regiert. Auf diese Dinge kann ich jetzt nicht eingehen. Nur ganz unten habe ich Ihnen noch die Psalmen angeführt, ganz unten hier auf der Folie, die Psalmen, die ganz in besonderer Weise auf Jesus Christus hin deuten und auch im Neuen Testament zum Teil zitiert werden und auf den Herrn Jesus bezogen werden. Psalm 2 und Psalm 110 sind die wichtigsten. Sie können, wenn Sie sich nur 2 Psalmen merken wollen, die von dem Herrn Jesus sprechen, dann merken Sie sich Psalm 2 und Psalm 110. Ist leicht zu merken. 110 besteht aus 1 plus 1 plus 0. Es gibt 2. 2 plus 110. Ja. Dazwischen noch Psalm 16, der Auferstehungspsalm. Psalm 22, der Leidenspsalm. Psalm 40, siehe, ich komme, um deinen Willen, o Gott, zu tun. Der Psalm, der zeigt, dass Jesus das Opfer ist. Psalm 41, der Ahitophel-Psalm. Ahitophel steht für Judas, der den Herrn verraten hat. Psalm 9, Psalm 45, der Königspsalm. Dein Gott salbte dich, o Gott, mit dem Öl der Freuden. Zitiert in Hebräer 1. Psalm 69, der zweite Leidenspsalm. Der Hohn hat mein Herz gebrochen. Galle und Essig gaben sie mir zu trinken. Psalm 72, der Königspsalm von dem Sohn Davids, Salomo, bezogen auf Jesus Christus. Psalm 102, du Herr hast am Anfang Himmel und Erde gemacht, sie sind die Werke deiner Hände, sie werden alle veralten, du wirst sie zusammenrollen wie ein Kleid, sie zusammenwickeln. Du aber bist derselbe, du aber bleibst und deine Jahre vergehen nicht. Psalm 102 ist zitiert im Hebräer 1. Psalm 109, der zweite Judaspsalm, der auf den Judas hindeutet. Psalm 110, den kennen Sie. Sitze dich zu meiner Rechten. Der Herr sprach zu meinem Herrn, sitze zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege zum Schemel deiner Füße. Psalm 2, ich habe meinen König gesetzt, geweiht auf meinem heiligen Berg Zion. Jahwe hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich geboren. Psalm 2 und Psalm 110 sind die Psalmen, die am meisten im Neuen Testament zitiert werden. Dann schauen wir weiter. Dann gibt es noch Weisheitspsalmen. Am Anfang zu den 5 Büchern des Psalters gibt es Weisheitspsalmen. Zu denen werde ich später was sagen, die lasse ich jetzt aus. Dann gibt es noch Rachepsalmen. Jetzt zu den 5 Büchern, zur Einteilung des Psalters. Geht's noch? Schaffen Sie noch? Sind Sie noch mit mir? Ja? Es ist am Anfang ein bisschen eine Hürde. Jetzt muss man so viel lernen über die Psalmen. Aber es kommt besser. Also, 5 Bücher. Wir haben 5 Bücher. Wenn Sie schauen in Ihrer Bibel, dann werden Sie sehen, bei Psalm 42 beginnt das zweite Psalmbuch. Das erste Psalmbuch beginnt mit Psalm 1. Bei Psalm 42, Sie können hier nachschauen, beginnt das zweite Psalmbuch. Meistens steht das in den Bibeln sogar als Überschrift dabei. Dann bei Psalm 73 beginnt das dritte Psalmbuch. Das ist der berühmte Psalm Asafs. Also jetzt haben wir 42, 73 beginnt das dritte. Dann bei Psalm 90, den einzigen Mose-Psalm, den wir haben, beginnt das vierte Psalmbuch. Psalm 90, können Sie schauen. Und dann bei Psalm 107 beginnt das fünfte Psalmbuch. Psalm 107 ist dieser schöne Geschichtspsalm, wo diese großartige Lektion zu lernen ist. Das ist ein Danket-Psalm. Dankt Jahwe, denn er ist gut. Und dann kommt immer wieder dieser Satz, dankend loben sollen sie dem Herrn seine Gnade und seine Wundertaten, die er an den Söhnen, an den Menschenkindern tut. In Vers 8, in Vers 15, in Vers 21, in Vers 31. Immer wieder danken sollen sie dem Herrn für seine Gnade und für seine Wundertaten, die er den Menschenkindern tut. Diese 5 Bücher haben jeweils einen Schlussvers. Zum Beispiel das erste Buch, das erste Psalmbuch, das endet mit Psalm 41. Und wenn Sie ganz hinten lesen, bei Psalm 41, den letzten Vers, dann werden Sie merken, dass da kommt ein Vers, der sich wiederholt in den Psalmen. Psalm 41, Vers 14. Ich habe es hier auf der Folie, Sie können auch in der Bibel mitlesen, so wie Sie möchten. Gelobt sei Yahweh, der Gott Israels, von Ewigkeit her und bis in Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Jetzt ist das Psalmbuch fertig, das erste. Dann in Psalm 72, am Ende, ab Vers 18, dasselbe nochmal. Ein bisschen anders, aber sehr ähnlich. Das Gleiche. Gelobt sei Jahwe, der Gott der Israels, der Wunder tut er allein, und gelobt sei sein herrlicher Name ewiglich, und die ganze Erde werde voll seiner Ehre. Amen. Ja, Amen. Es sind zu Ende die Gebete Davids, des Sohnes Isais. In dem Psalmbuch 1 und Psalmbuch 2 sind die meisten Psalmen von David. Die meisten Psalmen. Im Psalmbuch 1 sind alle von David. Und im Psalmbuch 2 sind sehr viele von David. Dann kommt das Buch 3 und das endet mit diesem ganz, ganz berühmten Psalm 89. Und ich hoffe, dass ich in diesen Tagen mit Ihnen diesen Psalm noch lesen werde, jedenfalls einige Verse daraus. Das ist ein gewaltiger Psalm. Der steht im Mittelbuch von den 5 Psalmen, der letzte Psalm im Mittelbuch. Der ist von größter Wichtigkeit. Und dieser Psalm endet mit den Worten: Gelobt sei Jahwe ewiglich. Amen. Ja, Amen. Vers 53. Dann das Buch 4, das vierte Buch im Psalm 106, Vers 48. Das endet so: Gelobt sei Jahwe, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit, und alles Volk sage Amen. Halleluja. Und das fünfte Buch endet mit dem großen Halleluja. Da klingt nur noch Halleluja. Halleluja. Preiset den Mächtigen in seinem Heiligtum. Auf Hebräisch, Hallelu. Preiset. Hallelu. Nächster Vers. Vers 2, Hallelu, Hallelu. Vers 3, Hallelu, Hallelu. Vers 4, Hallelu, Hallelu. Vers 5, Hallelu, Hallelu. Und zum Schluss nochmal Halleluja. Hallelu, lobet, 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 lobet. Man möchte gar nicht mehr aufhören zu loben. Herrlich, oder? Man merkt, jetzt ist er ganz erfüllt von seinem Gott und sagt, Gott gebührt die Ehre, die Ehre, die Ehre, die Ehre. Da ist einer, der den Herrn rühmen möchte. Und er möchte gar nicht aufhören zu rühmen. Welch ein Buch, welch ein Liederbuch. Psalm 1 und Psalm 2 haben keine Überschrift. Sehr viele Psalmen in dem ersten Buch sind Gebete, Gebete, Gebete. Psalm 1 und Psalm 2 sind keine Gebete. Psalm 1 und 2 gehören zusammen und werden zusammengehalten durch eine Klammer. Die Klammer heißt selig oder bei Ihnen vielleicht glückselig. Psalm 1 beginnt mit glückselig und Psalm 2 endet mit glückselig. Der erste Vers, selig oder glückselig, der Mann, der nicht wandelt nach dem Rat der Ehrfurchtslosen und nicht betritt den Weg der Sünder und sich nicht setzt in den Kreis der Spötter. Und der letzte Vers in Psalm 2 heißt, der letzte Satz vom letzten Vers von Psalm 2 heißt, selig sind alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Selig. Luther hat übersetzt, wohl dem Menschen, ja, kann man auch übersetzen, aber das griechische, das hebräische Wort heißt selig. Selig ist eine starke Betonung, noch stärker als glückselig. Der Deutsche verwendet das Wort selig ganz selten, aber er verwendet es noch. Das ist so ein besonderes Wort, dass man es ganz selten verwendet. Glücklich verwendet man noch relativ oft, glückselig vielleicht auch noch einige Male. Aber selig verwendet fast niemand mehr. Selig heißt so glücklich, dass man fast wie weggetreten ist vor lauter Glück. Da sagt man, die Kinder, schaut, jetzt sind sie selig. Jetzt sind sie selig. Ah, jetzt sind sie, jetzt merken sie nichts anderes mehr, jetzt sind sie selig. Ja. Überglücklich. So beginnt der Psalm 1 und so endet der Psalm 2. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, wer ist denn selig? Das werden wir später klären müssen. Das Ende des Psalters ist ein großes Hallelu, Hallelu, Halleluja. Und zwar sind das die Psalmen 146 bis 150, also 5 Psalmen. Die haben keine Überschrift. Sie fangen einfach nur an mit Halleluja. Wenn Sie schauen, jeder von diesen Psalmen beginnt und endet mit Halleluja. Psalm 146 beginnt mit Halleluja und endet mit Halleluja. Psalm 147, Halleluja am Anfang, Halleluja am Schluss. Psalm 148, Halleluja am Anfang, Halleluja am Schluss. Psalm 149, Halleluja am Anfang, Halleluja am Schluss. Psalm 150, Halleluja am Anfang, Halleluja am Schluss. Wieso macht er das? Das ist das große Ziel, das große Halleluja. Die ganze Geschichte geht dorthin, dass Gott geehrt wird und Gott gelobt wird. Der ganze Psalter beginnt mit der Beschreibung des Menschen, der selig ist, und endet mit dem Menschen, der Gott nur noch lobt. Gott soll gelobt werden. 5 Halleluja-Psalmen zum Schluss, zur Ehre Gottes. Wir haben also, jetzt schauen wir uns an, wie viele Psalmen haben wir denn. Das erste Buch, das sind 41 Psalmen, wobei die 2 ersten gehören zur Einleitung. Also wir haben 2 plus 39. Das 5. Psalmbuch, das letzte, besteht aus 44, aber die 5 letzten gehören zum Schluss. Also haben wir 4, 5 plus 39. Also der Psalter beginnt mit 39 und er endet mit 39. Interessant, oder? Nun, bei den Juden ist das so, bei denen spielen die Zahlen eine Rolle. Vielleicht denken Sie, habe ich noch nie gehört. Die Zahlen sollen eine Rolle spielen? Ja, das ist hebräische Poesie. Die Zahlen spielen eine ganz große Rolle. Darf ich Ihnen etwas zeigen? Hier sind ein paar wichtige Zahlen. Die Zahl 7 zum Beispiel, die kommt in der Bibel sehr oft vor. Sie kommt schon vor auf der ersten Seite der Bibel. Gott hat 7 Tage gebraucht oder genommen, um die Welt, 6 Tage, um die Welt zu machen, und am 7. Tage ruhte er. Und 7 ist so eine Zahl der Fülle, der Ganzheit. Jetzt ist alles fertig. Manchmal gibt es auch 2-mal die 7, manchmal gibt es 3-mal die 7. Aber die 7 kommt sehr, sehr häufig vor, vor allem im Buch der Offenbarung. Das ist ja das Buch der Fülle und der Ganzheit. Und dann gibt es noch die Zahl 12. 12 Apostel und 12 Stämme Israels und viele andere Dinge sind 12. Besonders oft finden Sie die Zahl 12 in der Offenbarung. Das ist die Zahl der Vollendung, wenn alles abgeschlossen ist. Und in den Psalmbüchern finden wir auch die Zahl 7 in den Psalmen sehr oft und die Zahl 12. Aber wir finden noch andere Zahlen, nämlich die Zahl 26 und die Zahl 17. Wahrscheinlich haben Sie das noch nie gehört. Aber das hat eine ganz besondere Bedeutung. Wieso? Der Name Gottes heißt Jahwe und besteht aus 4 Buchstaben. Und diese 4 Buchstaben, sind gleichzeitig auch Zahlen. Also bei den Hebräern sind die Buchstaben auch Zahlen. Also das A ist ein 1, das B ist ein 2, das C ist ein 3 und so weiter. Und das Jahwe, J ist 10, H ist 5, W ist 6 und H ist 5. Und wenn wir das jetzt zusammenzählen, 10 plus 5 plus 6 plus 5, könnt ihr das noch? 10 plus 6 plus 5, 10 plus 5 plus 6 plus 5. Wer hat's? Nicht hinschauen. 26, richtig. 26. Die Zahl Gottes ist 26. Und in den Psalmen finden wir ganz oft die Zahl 26. Ich werde es Ihnen ein paar Mal zeigen. Dann, man kann aber auch die Gotteszahl so ausrechnen, dass die erste Zahl, die 10, da wird nur die Quersumme genommen. Also 10 ist 1 plus 0 gibt 1. 1 plus 5 plus 6 plus 5 gibt, nicht hinschauen, 1 plus 5 plus 6 plus 5, ah, die Mathematiker, bitte, 17, ja, 17. Das sind die 2 Zahlen, die sehr oft vorkommen. Die Herrlichkeit, wenn man das jetzt auch zusammenzählt, die Buchstaben von Herrlichkeit zusammenzählt, kommt man auch auf 26. Wenn man das Wort ich bin der ich bin, zusammenzählt, dann kommt man auf die Zahl 17. Wenn man die Zahl für Gott heißt ja El, Elohim oder El. Wenn man El zählt, dann ist es 13. Diese Zahlen, auch der eine ist die 13. Diese Zahlen sind also sehr häufig, kommen sehr häufig vor in den Psalmen. Und hier wäre die ganze Liste von den Zahlen, aber das müssen Sie jetzt sich nicht merken. Jetzt gehen wir zurück zu unseren 5 Büchern. Wir haben gesagt, es gibt 39 Psalmen plus 2 Einleitungspsalmen im ersten Buch. 39 ist 3 mal 13. 3 mal 13. Gott, Gott, Gott. Der dreieinige Gott. Plus die 2. Und am Ende, das 5. Buch, ist wieder 3 mal die 13. 39 plus 5 Schlusspsalmen. Und wenn man das Buch, ja, und dann das Buch 2, das hat 31 Verse, Psalmen, Entschuldigung, 31 Psalmen. Das Buch 3 hat 17, das Buch 4 hat 17, das Buch 5 haben wir schon gehabt. Die 17, das fällt uns auf, 17 ist die Zahl Gottes. 26 und 17 kommen immer wieder vor. Und die 31, das ist deshalb, weil 41 plus 31 gibt 70. 41 plus 31 gibt 70. Was ist falsch? Ist 72. Ja, aber der Psalm 9 und 10 gehören zusammen und Psalm 42 und 43 gehören zusammen. Also haben wir 70. Die ersten 2 Bücher sind 70. 70 ist, zu Ende sind die Gebete Davids, steht nach Psalmbuch 2. Zu Ende sind die Gebete Davids. Und jetzt haben wir am Ende von jedem Buch, Entschuldigung, am Anfang von jedem Buch haben wir einen Weisheitspsalm. Der Psalm 1 zusammen mit dem Psalm 2 ist ein Weisheitspsalm. Der Psalm 42 und 43, der gehört zusammen, ist ein Weisheitspsalm. Der Psalm 73, der Psalm 90 von Mose und der Psalm 107. Diese Psalmen lehren uns Weisheit. Und es ist wichtig, dass wir uns Gedanken machen über diese Psalmen. Darf ich Ihnen ein paar Dinge zeigen aus diesen Psalmen? Aber bevor wir das tun, jetzt haben wir so viel gearbeitet, wollen wir hier eine kurze Unterbrechung machen und wir singen ein Lied und dann machen wir weiter. Also wir wollen weise Menschen werden und lesen Psalm 1 und 2. Wo ist die Weisheit? Im Psalm 1 und 2. Wir haben hier einen Psalm, beginnt mit selig der Mann, der nicht wandelt nach dem Rat der Ehrfurchtslosen und der nicht betritt den Weg der Sünder und der sich nicht setzt im Kreis der Spötter, sondern Lust hat an der Weisung Jahwes und in seiner Weisung nachsinnt, Tag und Nacht. Und er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er tut, gelingt. Nicht so die Ehrfurchtslosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind zerstreut. Deshalb bestehen die Ehrfurchtslosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn Jahwe kennt den Weg der Gerechten, aber den Weg der Ehrfurchtslosen, der Weg der Ehrfurchtslosen verdirbt. Es geht um den Menschen, der selig ist. Welcher Mensch ist überglücklich zu preisen? Welcher Mensch ist glücklich zu preisen? Welcher Mensch ist beneidenswert? Welcher Mensch ist weise? Der nicht sich hält mit den Ehrfurchtslosen. Das Wort kann auch übersetzt werden, Gottlosen oder Frevler. Ja. Der nicht wandelt, nicht steht und nicht sitzt. Wandeln heißt gehen, betreten heißt dorthin sich hinstellen und setzen heißt, dann das ist noch stärker. Gehen, stehen, sich setzen. Das ist weise, nicht mit den Ehrfurchtslosen, mit den Sündern, mit den Spöttern sich zusammenzutun, sondern wer seine Lust hat an der Weisung Jahwes. Was hier gesagt wird, ist, dass der Mensch, der sich entschieden hat, Gottes Wort an die erste Stelle in seinem Leben zu stellen, der ist weise. Das Wort für Weisung heißt im Hebräischen Tora, wird auch mit Gesetz übersetzt. Die Tora ist die Weisung Gottes. Das Wort kommt vom Lehren, die Lehre eigentlich, ja, die Lehre Gottes. Und die Lehre Gottes besteht nicht nur aus den 5 Büchern Mose. Im Alten Testament waren das die 5 Bücher Mose zuerst und dann kamen weitere Schriften hinzu. Für uns ist es die gesamte Bibel. Das ist sehr weise. Das, was der Mensch braucht, um glücklich zu werden, ist das Wort Gottes. Und er soll sich dran halten. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Der bringt Frucht zu seiner Zeit. Übrigens, Sie sehen hier übrigens, dass dieser Psalm dreiteilig ist. Das heißt, er hat einen ersten Teil, das sind die zwei ersten Verse, bestehen aus 6 Zeilen. Dann kommt Vers 3, das ist der Mittelteil des Psalms. Der besteht aus 5 Zeilen. Und dann die Verse 4 bis 6 bestehen aus 6 Zeilen. Das ist der dritte Teil. Wir kommen später noch darauf hin. Jeder Psalm hat ein Zentrum. Jeder Psalm, einige haben sogar zwei Zentren. Ganz in der Mitte steht das Wichtigste. Das ist typisch Poesie, hebräische Poesie. Wenn Sie einen Psalm lesen, schauen Sie, was steht in der Mitte. Da ist der Konzentrationspunkt. Psalm 2, warum tosen die Völker und sinnen Vergebliches die Volksscharen? Könige der Erde stellen sich auf und Fürsten haben sich zusammengesetzt gegen Jahwe und seinen Gesalbten. Lasst uns abstreifen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Der, der in den Himmeln sitzt, lacht. Mein Herr spottet ihrer. Dann redet er zu ihnen in seinem Grimm und in der Glut seines Zornes schreckt er sie. Und ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinen heiligen Berge. Ich gebe Bericht von einer Festsetzung, von einem Ratsbeschluss. Der Herr sagte zu mir, du bist mein Sohn. Ich habe dich heute geboren. Bitte von mir und ich gebe dir Völker zum Erbe und dir zum Besitz die Enden der Erde. Du wirst sie regieren mit eisernem Stabe, zerbrechen wie Töpfergeschirr. Und nun, Könige, handelt klüglich, handelt weise. Ah, wir wollten herausfinden, wo ist die Weisheit dieser Psalmen? Wo ist die Weisheit? Handelt weise, was ist denn weise? Handelt klüglich, lasst euch unterweisen, Richter der Erde. Dienet Jahwe mit Furcht und freut euch mit Zittern. Küsset den Sohn, damit er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Wege, denn gar leicht entbrennt sein Zorn. Selig alle, die Zuflucht nehmen bei ihm. Es gibt zwei Dinge, die braucht der Mensch, um glücklich zu werden. Das erste steht am Anfang von Psalm 2 und das andere steht am Ende von Anfang von Psalm 1 und das andere steht am Ende von Psalm 2. Das Wort Gottes und den Sohn Gottes. Glückselig, wer das Wort Gottes, wer Lust hat am Wort Gottes. Glückselig, wer sich versteckt und Zuflucht nimmt beim Sohn Gottes. Das sind die zwei Dinge, die der Mensch braucht, um glückselig zu werden. Hier haben wir die zwei Lebensprinzipien der Weisen. Im Psalm 1 zwei Menschen, zwei Wege, zwei Ziele. Im Psalm 2 Jahwe und sein Gesalbter auf der einen Seite und die Könige und die Völker auf der anderen Seite. Die Klammer ist selig am Anfang und selig am Schluss. Worin liegt die höchste Freude? Das habe ich gerade gesagt. Im Psalm 1, das Wichtige ist, selig, wer Lust hat an Gottes Weisung. Und Psalm 2, selig, wer beim Sohn Gottes Zuflucht nimmt. Wir haben einen Tora-Psalm und einen Königspsalm. Der Tora-Psalm heißt, das ist der Gesetzespsalm, der Psalm über das Gesetz, über die Tora, eigentlich besser über die Weisung, über die Lehre Gottes. Und wir haben einen Königspsalm am Anfang des Psalters. Das ist gleichsam die Einleitung zum gesamten Psalter, zu allen 150 Liedern. Es geht um das Ziel Gottes mit dem Menschen. Es geht um die Erfüllung des Bundes Gottes mit David. Es geht um diese Frage, wie wird es dahin kommen, dass einer sitzen wird auf dem Thron Davids und nie mehr wird der Thron Davids leer sein. Es geht um diese eine Frage. Und wie kann der Mensch in Genuss dieses Königs kommen? Er braucht das Wort Gottes und er soll sich bergen, Zuflucht nehmen bei dem Sohn Gottes. Darum geht es. Also zum Schluss, der Sohn ist die verkörperte Weisung und Weisheit, das Ziel der Tora. Der Sohn Gottes ist das Ziel der Tora. Steht das nicht in Römer 10, Vers 4? Jesus Christus ist Ziel und Ende des Gesetzes. Ihn zu lieben heißt, die Weisung zu lieben. Ihn zu lieben heißt, das Wort Gottes zu lieben. Das kann man gar nicht trennen. Christus und sein Wort ist untrennbar verbunden. Und so beginnt der Psalter. Welch herrliche Botschaft schon am Anfang dieses Psalms, dieses Psalmbuches. Jetzt gehen wir weiter zum nächsten Weisheitspsalm. Wir wollen weise werden. Nächster Weisheitspsalm ist Psalm 42, 43. Sie dürfen ihn gerne aufschlagen. Ich habe ihn nur deshalb auf der Folie, weil ich zeigen wollte, wo ist das Zentrum in der dritten Strophe. Wir haben drei Strophen. Die erste Strophe geht von Vers 2 bis Vers 6. Wie die Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebenden Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Meine Tränen sind mir zur Speise geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Daran will ich denken und will ausschütten meine Seele in mir, wie ich dahin zog in der Schar, mit ihnen feierlich hinschritt bis zum Hause Gottes, mit der Stimme des Jubelns und Dankens, eine feiernde Menge. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und bist unruhig in mir? Warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken für das Heil seines Angesichts. Vers 7 ist die zweite Strophe. Mein Gott, gebeugt ist meine Seele in mir. Darum denke ich an dich vom Lande des Jordan und des Hermon, vom Berge Mizar her. Tiefe Ruf der Tiefe beim Tosen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Des Tages wird Jahwe seine Güte entbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Sagen will ich zum Mächtigen, meinem Felsen, warum vergisst du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen unter dem Druck des Feindes, indem sie den ganzen Tag zu mir sagen, wo ist dein Gott? Was bist du aufgelöst, meine Seele, und bist unruhig in mir? Warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der das Heil meines Angesichts ist. Und mein Gott, dritte Strophe, schaffe mir Recht, Gott, und streite meinen Streit gegen ein liebloses Volk vor dem Mande des Truges und des Unrechts. Lass mich entrinnen. Denn du bist der Gott meiner Schutzwehr. Warum verstößt du mich? Warum muss ich trauernd einhergehen unter dem Druck des Feindes? Sende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zum Berge deiner Heiligkeit und zu deinen Wohnungen. So werde ich kommen zum Altar Gottes, zu Gott, der meine Jubelfreude ist, und dir danken mit der Laute, Gott, mein Gott. Was bist du aufgelöst, meine Seele, und bist unruhig in mir? Warte auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, der das Heil meines Angesichts ist und mein Gott. In der dritten Strophe in der Mitte steht die Antwort, steht die Weisheit. Was ist die Weisheit? Der ist unter Druck, der ist geplagt, der ist unten am Boden. Was ist jetzt Weisheit? Er betet, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten und mich bringen zum Berge deiner Heiligkeit und zu deinen Wohnungen. Was ist weise? Und wenn man unter Druck ist, wenn man in Not, in Schwierigkeiten steckt, was ist weise? Man wartet auf Gott, aber man schaut in Richtung Wahrheit Gottes, das Wort Gottes. Der Weise richtet sich aus nach Gott und kann warten, auch in der Not. Dritter Weisheitspsalm, Psalm 73. Nun, wir lesen nicht alles. Psalm 73. Fürwahr, Gott ist Israel gut, denen, die reinen Herzens sind. Und ich, wenig fehlte, so wären fehlgegangen meine Füße, meine Schritte wären beinahe ins Stolpern gekommen. Denn ich beneidete die Vermessenen, als ich das Wohlergehen der Ehrfurchtslosen sah. Vers 8. Sie höhnen und reden in Bosheit, von Bedrückung reden sie, von oben herab. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge wandelt auf der Erde. Und sie sagen, Vers 11, sie sagen, wie sollte der Mächtige es wissen? Und hat der Höchste Kenntnis? Gott weiß es nicht, Gott hat keine Ahnung, Gott ist nicht weise. Oh, Vers 12. Siehe, diese sind Ehrfurchtslose. Und immer das sorglos häufen sie Reichtum. Fürwahr, umsonst hielt ich mein Herz rein und wusch ich meine Hände in Unschuld. Umsonst war ich geplagt den ganzen Tag und meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Hätte ich gesagt, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne. So sann ich denn nach, das zu begreifen. Eine Plage war es in meinen Augen, bis ich hineinging ins Heiligtum Gottes und Acht gab auf ihr Ende. Vers 18. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund. Du lässest sie fallen zu Trümmern. Wie werden sie so plötzlich verwüstet? Schwinden sie dahin? Nehmen sie ein Ende mit Schrecken? Vers 21, als mein Herz erbittert war und es mich stach in meinen Nieren, da war ich unvernünftig und erkannte es nicht. Ein Tier war ich bei dir. Jetzt merkt der Psalmist, der Asaf, dass er unweise war. Ich habe geschaut, oh, den Gottlosen geht es so gut und so weiter. Da habe ich mich bedauert und betrübt, dass es den Gottlosen so gut geht. Und dann merkt er, ich war so unvernünftig, so unweise. Wieso? Wir lesen weiter. Doch ich bin stets bei dir. Du hast meine rechte Hand gefasst. In meinem Ratschluss leitest du mich. Und nachher in Herrlichkeit nimmst du mich auf. Wen habe ich in den Himmeln? Und bei dir habe ich an nichts Lust auf der Erde. Vergehen auch mein Fleisch und mein Herz. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott ewiglich. Und siehe, die Fernsehen von dir kommen um. Du vertilgtest alle, die buhlerisch weggingen von dir. Aber ich, die Nähe Gottes ist mir Gutes. Ich habe Jahwe, meinen Herrn, mir zur Zuflucht gemacht, zu erzählen alle deine Taten. Jetzt ist er weise geworden. Jetzt ist die Weisheit ist nicht eifersüchtig auf das Wohlergehen der Frevler und gottlosen und ehrfurchtslosen Menschen. Die Weisheit schaut auf Gott und geht in die Nähe Gottes. Und die Weisheit erkennt, dass sie in Gott alles hat, was sie braucht. Auch wenn es noch unsichtbar ist. Auch wenn es nicht jetzt gleich alles zu haben ist. Aber wen habe ich in den Himmeln? Einen herrlichen Herrn. Und neben dir habe ich an nichts Lust auf Erden. Vergehen auch mein Fleisch und mein Herz. Der Fels meines Herzens und mein Teil ist Gott auf ewig. Welche Weisheit? Der Weise ist nicht eifersüchtig auf das Wohlergehen der Frevler. Psalm 90, vierter Weisheitspsalm. Der Psalm von Mose, dem Mann Gottes. Was ist weise? Mein Herr, du bist uns eine Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren waren, und du das Erdland und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Du lässt zum Staube zurückkehren den Menschen und sagst, kehre zurück, Söhne Adams, denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Du schwemmst sie hinweg. Sie sind wie ein Schlaf, wie Gras, das am Morgen aufsprost. Und am Morgen blüht, sprießt und am Abend wird es welk und verdorrt. Vers 7. Denn wir vergehen durch deinen Zorn. Darf ich kurz unterbrechen? Er denkt hier an die Folgen des Sündenfalls. Der Zorn Gottes kam als Folge des Sündenfalls. Der Tod ist eine Folge des Sündenfalls. Das war der Zorn. Wir Menschen müssen vergehen, was das irdische Leben betrifft. Vers 9. Alle unsere Tage schwinden, ja, dahin durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie einen Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80 Jahre und ihr Stolz ist Unheil und Übel, denn schnell eilen sie vorüber und wir fliegen dahin. Die alten Leute unter uns wissen es, wie kurz die Zeit war. Das Leben war so kurz, es flog nur dahin. Weiter, Vers 11. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und wie du zu fürchten bist? Deinen Grimm? Vers 12. Unsere Tage zu zählen, das lehre uns recht, dass wir ein weises Herz gewinnen. Jetzt haben wir die Weisheit. Wo ist die Weisheit? Die Weisheit zählt die Tage. Die Weisheit bedenkt die Vergänglichkeit und Kürze des Lebens und nutzt die Zeit für den Herrn. Vers 13. Kehre zurück, Jahwe. Bis wann? Wie lange noch? Lass es dich gereuen über deine Knechte. Sättige uns am Morgen mit deiner Güte, so werden wir jubeln und uns freuen in all unseren Tagen. Erfreue uns gemäß den Tagen, da du uns beugtest, gemäß den Jahren, da wir Übles sahen. Lass deinen Knechten dein Wirken sichtbar werden und deine Pracht über ihre Söhne. Die Lieblichkeit meines Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände. Festige du bei uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du festigen. Das ist ein weises Gebet. Es mündet, Es mündet in ein weises Gebet, dass der Herr diese kurze Zeit, die wir für ihn wirken, zu einer wertvollen Zeit machen möge. Dass er das Werk festmachen soll, dass es etwas Bleibendes ist, dass es nicht vergänglich ist. Nur das, was der Herr Jesus durch uns tun wird, das wird bleiben. Jetzt nützt er die Zeit. Jetzt hat er erkannt, wie wichtig es ist. Letzter Psalm, letzter Weisheitspsalm, Psalm 107. Wir lesen nur ein paar Verse daraus. Psalm 107. Danket Jahwe, denn er ist gut, denn seine Güte währt ewig. So sollen sagen die Erlösten Jahwes, die er erlöst hat aus der Hand des Bedrängers und die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und von Westen, von Norden und vom Meer. Vers 33. Er macht Ströme zur Wüste und Wasserquellen zu dürstendem Lande, fruchtbares Land zur Salzwüste wegen der Bosheit derer, die es bewohnen. Er macht Wüste zum Wasserteich, dürres Land zu Quellen von Wasser. Und er siedelt dort Hungernde an und sie errichten eine Stadt zum Wohnen und sie besehen Felder und pflanzen Weinberge und sie gewinnen Frucht als Ertrag und er segnet sie und sie vermehren sich sehr und ihr Viehbestand lässt er nicht wenig sein. Und sie werden wenige und werden gebeugt durch Bedrückung und Unglück und Jammer und er schüttet Verachtung aus auf ihre Fürsten und lässt sie irren in wegloser Öde und erhebt den Armen empor, heraus aus dem Elend und macht seine Sippen wie eine Herde. Aufrichtige sehen es und freuen sich und alle Bosheit verschließt ihren Mund. Wer weise ist, soll sich dieses merken. Was ist weise? Was ist Weisheit? Er schreibt die Geschichte Israels. Er schreibt, da ging es gut, und da haben wir den Herrn verlassen, da ging es schlecht. Und dann hat sich der Herr erbarmt und es ging gut, wir haben Buße getan und es ging wieder aufwärts. Immer wenn wir zum Herrn gekommen sind, wir haben erkannt, seine Güte währt ewig. Er ist, danke dem Herrn, er ist gut. Gott ist gut, er meint es immer gut, alle Wege sind gut mit uns. Auch die Züchtigungswege waren gut mit uns. Wer weise ist, der soll sich das merken und sorgsam beachten die Gütigkeiten Jahwes, die guten Taten, die gnädigen Handlungen der Güte Gottes. Weisheit beachtet die Erbarmungen Gottes in der Vergangenheit und sieht die gute Hand Gottes auch in den Züchtigungswegen. Fünf Weisheitspsalmen, jeweils am Anfang eines von den Büchern. Sie geben auch eine gewisse Richtung an für das nächste Psalmbuch. Jedes Psalmbuch hat ein Thema. Ich möchte hier zusammenfassen, Psalm 1 und 2, die zwei Lebensprinzipien der Weisen. Der Weise liest Gottes Wort, denkt darüber nach, forscht im Wort Gottes, sucht und der Weise sucht Zuflucht beim Sohn Gottes. Glückselig, wer seine Zuflucht nimmt bei ihm, bei dem Sohn. Psalm 1, Vers 1 und Psalm 2, Vers 12. Dann beim zweiten, ich erinnere dran, Weisheit kann warten. Harre auf Gott, er ist deines Angesichts Hilfe und dein Gott. Weisheit kann warten, auch in Not. Psalm 73, Weisheit ist nicht eifersüchtig auf das Wohlergehen der Ehrfurchtslosen, sondern denkt an das Ende und wendet sich selber zu Gott, wie der Asaf das getan hat im Psalm 73. Psalm 90, Weisheit gedenkt der Vergänglichkeit des Lebens und der Ewigkeit Gottes. Gott, du bist ewig. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Wir sind sehr kurz. Es ist gut, diesen Überblick zu haben, die große Schau zu haben. Dann wird man weise handeln. Der Weise zählt seine Tage. Und Psalm 107, Weisheit beachtet die Erbarmungen Gottes in der Vergangenheit und lobt Gott, denn Gott ist immer gut. Und man kann nur nicht gut genug denken von Gott. Das waren jetzt nur fünf Weisheitspsalmen. Und wie viel Weisheit steckt noch in den ganzen Psalmen drinnen? Und das Ganze ist aufgebaut. Ich möchte morgen, wenn es der Herr erlaubt, möchte ich zeigen, wie diese fünf Bücher zusammenhängen. Da ist eine Geschichte dahinter. Und jedes der Bücher hat einen Mittelpsalm. Das erste Buch hat einen Psalm, hat ein Zentrum, ein theologisches Zentrum. Das zweite Buch, das dritte, das vierte und das fünfte. Und das dritte Buch ist wie ein Schlüssel. Das dritte Psalmbuch, das steht in der Mitte der fünf, ist wie ein Schlüssel zum Psalter. Wir werden morgen das uns ansehen. Möge der Herr uns segnen im Betrachten dieser Psalmen. Wir wollen schließen mit Gebet und wir stehen dazu auf.